Platz 6 ist es aktuell in der Liga für den SC Freiburg, Stand Sonntagvormittag, an dem wir diese Folge aufnehmen hier im Rasenfunk. Zusammen mit Nick Steiger wollen wir auf die Situation beim SC blicken. Bin gespannt, was er gleich zu sagen hat. Bevor wir loslegen, aber noch der kurze Hinweis, unsere Kontonummer hat sich geändert. Wahrscheinlich könnt ihr es schon nicht mehr hören, zumindest die Power-User, aber es ist dann doch wichtig, dass ich es hier nochmal sage, weil ihr müsst bitte eure Daueraufträge unbedingt ändern. Auf rasenfunk.de und hier in den Shownotes bekommt ihr alle Infos dazu. Und das versprochene Tribünengespräch zum Rasenfunk Q&A, das mussten wir leider krankheitsbedingt verschieben. Wann das genau erscheint, kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ihr hört ja sowieso alles und dann kriegt ihr es ja mit. In diesem Sinne, starten wir mal mit der Sendung.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, sind was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Gott sei Dank sind wir, anders als Franz Beckenbauer, nie aggressiv nach dem Spiel. Nick, schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich. Ich war gestern sehr motiviert und glücklich nach dem Spiel, weil man es am Ende dann doch nicht glücklich, sondern voll verdient gewonnen hat, aber trotzdem mit einem Kopfball in der 19. Minute schon ein bisschen Lucky Punch-mäßig gewesen, mit viel Freude.
Ja, und dann Bundesliga-Tordebüt für Johan Mansambi. Also das war schon ein wirklich schöner Freiburger Nachmittag. Und ich will ehrlich mit dir sein, Nick, ich hätte das nicht antizipiert. Ich dachte, wir sprechen jetzt und es ist halt irgendwie ein 1-1 oder man hat vielleicht sogar verloren und wir reden eher drüber, was beim SC Freiburg verloren gegangen ist. Jetzt, ich habe es ja schon gesagt, man ist voll mit dabei im Rennen um den Europapokal. Welche Erkenntnisse würdest du denn sagen, kann man denn mitnehmen aus diesem Spiel gestern?
Ja, also ich muss sagen, ich habe getippt ein sehr langweiliges 0-1. Es war nicht so langweilig, wie ich es getippt habe, aber wenn man abzieht, dass die beiden Tore in der ersten Halbzeit ja beide quasi Eigentore waren, bin ich doch sehr nah dran gewesen an dem 0-1 quasi. Es war lange das Spiel, was ich erwartet habe. Also es war wirklich aus Freiburger Sicht so, dass man ja vieles, was die letzten Wochen halt sehr gut funktioniert hat, immer noch richtig gut gemacht hat. Die Probleme der letzten Wochen waren weiterhin Probleme bis zur Pause. Und in der Pause hatte man dann einen Moment, beziehungsweise in der Pause war es dann so, dass man zum einen das erste Mal seit Wochen die Struktur gegen den Ball noch mal mehr angepasst hat, so dass man wirklich sinnvollen Zugriff auf das Spiel bekommen hat und die Lücken aus der ersten Halbzeit geschlossen hat. Da war ich sehr, sehr zufrieden mit. Das hat wirklich gut funktioniert. Offensiv lief es immer noch nicht so richtig und da hat man dann so ein bisschen das Glück gehabt, dass bei Gladbach unter anderem durch die Verletzung von Nico Elvedi so ein bisschen dann auch die Pläne noch besser, noch weniger die Gladbacher Pläne gegriffen haben, noch besser die Freiburger Pläne. Das ist generell so ein bisschen so ein Trend die Saison. Ich habe immer das Gefühl, wenn bei Freiburg viel funktioniert, dann vor allem, weil beim Gegner wenig funktioniert. Und das passiert aber, also die Aussage klingt halt super negativ und es wirkt auch immer sehr frustrierend in Spielen, muss ich sagen. Aber man muss dazu natürlich dann auch eingestehen, so oft wie es funktioniert, ist das ja auch Freiburger Plan, dass man halt wirklich versucht, den Gegner zu Fehlern zu bringen, die Fehler zu forcieren und dann daraus zu profitieren. Und ich würde nicht behaupten, dass es sehr gut funktioniert, weil dann wäre diese Saison noch viel mehr möglich, was wild klingt, weil man jetzt auf Platz 6 steht, aber man steht halt gut da und am Ende kann man, glaube ich, zufrieden sein ist zu viel gesagt, aber man muss zumindest nicht unzufrieden sein mit der Saison, wie sie bisher läuft.
Okay, aber früher war es ja immer so eine Hauptkompetenz vom SC Freiburg, dass er gegen die Teams, die hinter dem SC standen, regelmäßig gewonnen oder zumindest nicht verloren hat. Und gegen die Top-Teams hatte man die großen Probleme. Ist denn das in der Saison auch noch so? Weil also diese Union-Heimniederlage zum Beispiel, die hat mich da ein bisschen verwirrt. Ebenso wie die Heimniederlage gegen St. Pauli in der Hinrunde zum Beispiel. Also hat sich da was verändert oder ist das jetzt eine Momentaufnahme?
Also ich würde behaupten, dass es insgesamt schon immer noch stimmt. Also dass man insgesamt schon immer noch, also man hat diese krassen Niederlagen diese Saison auch teilweise gehabt, ja gegen Frankfurt, gegen Dortmund.
Das kennt gut, man aber. Ja.
Stuttgart jetzt das Rückspiel, das Hinspiel hat man gewonnen, da war aber Stuttgart auch noch nicht das Stuttgart, was es jetzt momentan wieder ist. Also ich glaube, es ist immer noch sehr ähnlich. es kommt nicht mehr ganz so gut raus, weil man halt zum Beispiel diese Phase Anfang jetzt des Jahres hatte, wo man St. Pauli 1-0 gewinnt, Heidenheim 1-0 gewinnt, Bochum 1-0 gewinnt. Teilweise, also Heidenheim vor allem, glaube ich, war das Spiel, wo es sogar ein bisschen unverdient war. Mhm. Es ist halt schwer. Ich habe gerade schon gesagt, man versucht viel Fehler des Gegners zu provozieren. Wenn der Gegner aber sowieso eine Spielweise hat oder eine Situation hat, wo der Gegner sagt, okay, Hauptsache Fehler vermeiden und gar nicht konstruktiv irgendwas machen will, sondern wirklich nur sagt, wir wollen keine Fehler machen, und das ist ja gerade bei Kellerteams halt häufig so, dann ist es halt schwerer, den Gegner dazu, Fehlern zu zwingen. Aber am Ende ist man dann individuell gut genug besetzt, um es trotzdem aufzufangen und trotzdem Spiele zu gewinnen. Von daher, ich kann dir jetzt keine Statistik sagen, wie es läuft, aber vom Gefühl her ist es schon eher so. Man punktet gegen die Teams unten, gegen gleichstarke Teams. Ist es mal so, und das ist dann halt bei Union, ist man jetzt in eine Phase gefallen, wo Union es auch einfach gerade gut macht. Also ich meine, die haben Bayern Punkte abgeluchst, Wolfsburg, die eigentlich zu dem Zeitpunkt in guter Form waren, Leverkusen, Remis, Frankfurt sogar gewonnen, auch Union. Also wirklich, die haben 5 Punkte geholt gegen die Top-3-Teams der Tabelle, wenn dann Freiburg dazwischen halt auch mal gegen Union verliert. Es war kein gutes Spiel aus Freiburger Sicht, und da möchte ich das jetzt auch nicht entschuldigen, aber es kann halt rein darauf gesehen schon mal passieren.
Mhm. Ja, das kann man, glaube ich, definitiv so zusammenfassen. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, dass man auch in diesem Gladbach-Spiel gesehen hat, die Probleme sind immer noch da. Lass das mal einkreisen. Was würdest du denn sagen, ist in dieser Saison bisher unter Julian Schuster das Hauptproblem des SC?
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man zu wenig mannschaftstaktisch arbeitet mit dem Ball. Nicht gegen den Ball, gegen den Ball. Klar, das Pressing funktioniert, das Pressing ist richtig gut, man steht defensiv gut. Aber mit dem Ball ist es sehr viel verlassen auf individuelle Qualitäten. Das sind zum einen tiefe Bälle von Ginter und Lienhardt, die das beide gut können, und das funktioniert auch gut. Aber da muss man halt ganz ehrlich sagen, eigentlich hast du nicht die Spieler, die halt wirklich so gezielt immer wieder in die Tiefe gehen. Und das funktioniert dann so krass, dass Kübler plötzlich ein Spieler ist, der richtig gut funktioniert, weil er halt mit S nicht mehr jemand, der 30 Sprints pro Spiel abreißt, aber wenn er halt mal im Halbraum in die Tiefe geht und da so eine Rotation mit Doan findet, dann funktioniert's halt. Siehe das 1-0 gegen Gladbach. Ja. Wobei das auch ein krasser Übergabefehler bei Gladbach war. Also Hack zeigt irgendwie auf Doan und will damit kommunizieren, ich übernehme außen, aber Netz versteht, geh du außen. Und Kübler läuft da einfach frei durch. Aber also gerade diese Bewegung sehen wir ja viel. Also Doan, der abkippt und Kübler im Halbraum nach vorne geht, das ist klassisches Freiburger Mittel eigentlich. Und auch schwer zu verteidigen, gerade wenn du mit Doan jemanden hast, der dann aus dieser Position noch so viel machen kann. Musst dich halt irgendwie entscheiden, was du priorisierst. Beides ist schlecht. Und das ist halt immer gut. Also Freiburg hat klare Muster, und wie zum Beispiel die tiefen Bälle, wie diese Rotation rechts. Und die sind extrem schwer zu verteidigen. Wenn ein Gegner das aber gut macht, und ich meine, es geht halt, kommt halt wirklich nur drauf an, macht das ein Gegner gut oder schlecht, weil dass das passiert, weiß jeder. Und dann kommt halt wirklich wenig. Und dann bist du halt wirklich in der Situation, okay, die fangen die tiefen Bälle ab, die fangen meine Rotation ab, und dann hast du Doan und Grifo am Ball, und die müssen irgendwas machen. Und wenn die einen guten Tag haben, was bei Doan sehr häufig passiert, bei Grifo ist es mal ein sehr guter Tag und mal ein sehr schlechter Tag, dann gewinnt man halt Spiele. Und wenn nicht, dann kommt halt irgendwie, weiß ich nicht, 0-0 gegen Augsburg raus. Oder ich überlege gerade, das 1-2, nee, wie hat man gegen Union gespielt?
Da war man sehr schwach, da hat sich auch Otto Bolo dann verletzt. Und
ja, aber ich hab das Ergebnis gerade gar nicht mehr im Kopf.
Ach so, es war 1-2.
Ah ja, doch, 1-2, okay. Ich war mir gerade nicht ganz sicher.
Ich dachte nicht, dass du was so Basales wissen willst.
Nee, ich hab's auch gerade gesagt, aber ich war irgendwie verwirrt, weil ich mir nicht 100% sicher war, weil, ja, egal. Dann kommen halt solche Ergebnisse zustande, wo du halt wirklich, es einfach nicht schaffst, weil wenn dann Doan einen mittelmäßigen Tag hat und Grifo einen schlechten Tag und Union macht halt wirklich, was Union momentan wieder richtig gut macht unter Baumgart, ist defensiv arbeiten, dem Gegner die Stärken nehmen und dann einfach abzuwarten, was passiert. Mhm. Und dann haben sie halt noch irgendwie immer wieder diese offensiven Momente. Ist kein Union-Fokus. Ich habe mich oft genug über Union beschwert. Aber dann, das ist dann halt genau sowas, was Freiburg auch wirklich wehtut, weil du die wenigen Stärken werden dir konsequent weggenommen und dann passiert nicht mehr viel. Mhm. Das ist wirklich ein Problem, was man hat. Man hat wenig strukturiertes Spiel durchs Zentrum. Also die Doppelsechs Eggestein und Osterhage hat wirklich, also es gibt immer mal wieder Momente, wo sie beide auch gut im Offensivspiel eingebunden sind. Aber es ist jetzt selten so, dass du wirklich, dass die Innenverteidiger den Ball haben und sich dann denken, ja, ich habe eine Passoption durchs Zentrum. Und das ist halt wirklich was dich limitiert, weil dann kannst du von der Innenverteidigung nach außen gehen oder den Ball nach vorne schlagen. Und das ist dann, es ist nicht einfach zu verteidigen, aber es ist einfacher, sich darauf zu fokussieren, da kommt eh nichts durchs Zentrum.
Aber würdest du da auch sagen, man sieht keine Entwicklung? Weil das ist mir zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Gladbach aufgefallen, dass vor allem Osterhage, der erste Blick von ihm, wenn er den Ball hat und keinen Druck hat, und Gladbach hat aus verschiedenen Gründen keinen Grund gemacht in dem Spiel, dann ist Osterhage auch immer noch mal viel, viel besser, als wenn er Druck bekommt. Aber der erste Blick ging immer ins Zentrum, und nur wenn er da nichts gesehen hat, und das war halt relativ häufig der Fall, dann ging der Pass auf die Außenverteidiger, und mir ist aber aufgefallen, dass die auch viel früher versucht haben, wieder in die Halbräume reinzukommen. Also gar nicht, oft ist ja der Halbraumpass bei Freiburg dann quasi von der Flügelposition auf einen durchlaufenden, vorderlaufenden oder sonstigen Spieler an die Grundlinie. Und gegen Gladbach hatte ich jetzt den Eindruck zumindest, dass es viel früher schon in den Halbraum ging. Also ich habe so den Eindruck, Julian Schuster hätte genickt bei einigen Sachen, die du gesagt hättest, und hätte gesagt, ja, da sind wir aber schon dran.
Das ist tatsächlich, ich habe, müsste ich jetzt einblenden können, ich habe vor, ich glaube letzte Woche oder, nee, irgendwann jetzt im Laufe der letzten Woche, wurde mir so eine Grafik zugeschickt, wo alle Bundesliga-Teams sind und die 5 häufig gespielten Pässe irgendwie. Mhm. Und da war dieser Pass von der rechten Doan-Seite so vor den 16er, in Zone 14 nennt man, hat man es früher genannt im Taktikbereich. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, so dieser Raum vor dem Strafraum, wo man viele, viele zweite Bälle einsammelt und viele Fernschüsse aufs Tor bringt. So diese gecurlten Bälle rein von Doan ist der drittmeiste gespielte Pass nach Grifo legt auf Lienhard und Lienhard legt auf den zweiten Innenverteidiger oder den Torwart. Das sind so die 2 häufigsten. Und dann kommt von Doan rechts der Ball rein. Das ist schon ein Mittel, das man sehr viel benutzt und versucht dann häufig auch von da dahinter zu legen. Also ein Adamu, der dann, oder Höhler oder wer auch immer Stürmer spielt, den Ball dann hinter die Kette legt mit dem Kopf, mit dem Fuß. Oder häufig passiert es auch, dass Grifo einrückt, den Ball dann nochmal reindrückt. Oder halt dann dein Zehner, / hängende Spitze, / Achter, je nach Spielsituation, die Röhl-Dingchi-Position, die jetzt die letzten 2 Spiele Höhler gespielt hat, dass er halt genau in diesem Raum dann ist und du da irgendwie hinkommen willst, um von da was zu kreieren. Also das passiert schon häufiger. Ich muss jetzt in dem Spiel sagen, es ist halt, ich verteidige Lukas Höhler sehr viel, und ich glaube, was er hat viele Stärken, und wenn man die richtig einsetzt, dann ist er ein richtig guter Fußballer. Als Anspielstation in den Zwischenräumen zwischen den Ketten ist es nicht. Also ich glaube, das ist die fairste Aussage, die man dazu treffen kann. Das hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Also es gab wirklich mehrere Anspiele, die wirklich gut waren. Also man hat wirklich gut den Ball da rausgespielt, oder man hat steil Adamu gefunden, der den Ball abtropfen lässt für Höhler. Aber er ist kein Spieler, der in diesem Raum dann viel mit dem Ball anfangen kann.
Er ist eher die Endstation für Passkombinationsspiel.
Ja, oder halt jemand, der dann wie Adamu vorne steht und den Ball abtropfen lässt oder so. Mhm. Aber niemand, den du dann mit Kopf zum Tor in den Zwischenräumen haben willst, weil er spielt dir in der Regel nicht den Schnittstellenpass. Seine Fernschüsse sind nicht besonders gut. Und er ist auch kein Dribbler. Also, weiß ich nicht. Ist jetzt in den letzten Spielen auch ein Problem, dass halt Röhl und Dingchi, beziehungsweise Röhl länger schon raus ist jetzt mit Krankheit und Verletzung, und Dingchi jetzt auch das Spiel verpasst hat. Denke, dann hätte man es vielleicht auch anders gespielt.
Also ja,
mit
wobei
einem anderen Spieler an der Stelle gespielt.
Hat natürlich Höhler diese irre Qualität gegen den Ball. Also das gab es ja gegen Gladbach auch zu sehen. Es gibt 2 Szenen, in denen er derjenige ist, der Robin Hack bis zuletzt an die eigene Grundlinie verfolgt hat und irgendwie noch vom Ball trennt oder ihn so behindert, dass der Schuss nicht gefährlich wird. Und das ist ja dann eine Grundsatzentscheidung, welche Eigenschaft werte ich höher. Und ich hätte jetzt Julian Schuster schon als einen Trainer charakterisiert, der erstmal eben schaut, dass die Grundlagen für das Spiel gegen den Ball stimmen. Und dann muss eigentlich Lukas Höhler immer spielen. Wenn halt auch auf der 10 vielleicht nicht unbedingt dann im Spiel mit dem Ball.
Ja, wobei es auch sehr lange in der Saison gedauert hat, bis Höhler gespielt hat. Also ich glaube, Schuster hat lange probiert, es anders zu machen. Und es hat auch teilweise sehr gut funktioniert. Also gerade mit Röhl hat defensiv sehr viel gearbeitet. Kommt ja auch aus dem zentralen Mittelfeld eigentlich. Also kann diese Rolle ja auch. Also Freiburg spielt gegen den Ball meistens, nicht immer, aber schon oft ein 4-1-4-1. Also dass der Halbstürmer rechts zurückrückt und dann mit Osterhage und in dem Fall Höhler hast du wie so eine Doppel-8 und ein Sechser dahinter. Manchmal bleibt Höhler vorne oder in dem Fall jetzt wie bei Gladbach war Höhler in der ersten Halbzeit immer der dann rausgepresst ist aus der Situation. Und das ist ja natürlich was Röhl dann auch sehr gut kann. Da hat Dingchi halt wirklich seine Probleme. Deshalb ist, glaube ich, Dingchi die letzten Wochen nicht so der erste Kandidat gewesen, weil du halt in der Defensivarbeit dann eben genau, was du gerade sagst, der macht halt diese Wege nicht oder nicht so effizient zumindest, das dann zu verteidigen. Und da ist dann Höhler einfach gerade in der Phase, die man jetzt hatte, wo man, ja, also man ist rausgekommen aus einer Siegesserie, aber effektiv hat man gegen Augsburg nicht gut ausgesehen, gegen Leipzig halt viel Kampf gehabt, gegen Mainz in Überzahl lange okay ausgesehen und gegen Union sehr schlecht ausgesehen. Und gegen Dortmund nochmal voll die Klatsche bekommen.
Na gut, das kennt man ja schon.
Wobei es, also das Spiel fand ich auch nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussah. Aber ja, genau, Dortmund-Klatsche kennt man. Von daher, ich verstehe, dass da jetzt zuletzt Höhler gespielt hat, aber es ist natürlich dem eigenen Spiel dann nicht unbedingt förderlich. Es ist aber halt auch, ja, immer wieder die Diskussion, die man halt hat in Freiburg. Genau das ist die Position, wo man eigentlich seit 2 Jahren oder so einen Spieler sucht, auf dem Niveau, was man da haben will, findet man aber niemanden zu Preisen, die man bereit ist zu bezahlen. Und das ist halt wirklich momentan ein Problem, dass du brauchst halt eigentlich diesen dritten Spieler in der Offensive, um das wirklich funktional zu bespielen, neben Grifo und Doan. Und man findet ihn einfach nirgendwo.
Würdest du denn sagen, dass die Abhängigkeit von Grifo und Doan ein Problem ist? Also ist es a bug or is it a feature? Weil das ist das häufigste Kritikargument, das ich lese von SC-Fans. Und gleichzeitig kommt aber ja dieses Argument auch nur von der irren Qualität der beiden. Also man kann auch nur deswegen von denen abhängig sein, weil sie an ihren guten Tagen die besten Spieler sind in der Offensive.
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass man sich überhaupt so ein bisschen. Also das Problem ist, wir kennen Schuster ja nicht ohne. Also ne, von daher, wir kennen Schuster so ein bisschen ohne Grifo, aber ich glaube, Doan hat ja überhaupt ein Spiel diese Saison nicht gestartet. Ich weiß es gar nicht, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht das Pokalspiel gegen Bielefeld oder so. Aber auch das wüsste ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Also man kennt einfach Schuster nicht ohne, von daher weiß man nicht, was macht er, wenn ihm die 2 Spieler jetzt fehlen. Was würde er da vielleicht eintrainieren? Ich glaube, dass es schon auch viel der Fußball ist, wie Schuster ihn spielen möchte. Von daher eher Feature. Aber dass man natürlich so einen krassen Wert darauf legt und so einen krassen Fokus im Aufbauspiel immer wieder diese Muster spielt und so, das ist schon auch einfach, glaube ich, gewollt. Also ich glaube, das ist wirklich, also da will man halt einfach die Stärken betonen und das funktioniert ja auch einfach gut. Also gerade Doan spielt eine unfassbare Saison. Ich glaube jetzt halt, unter Streich wäre dieser Doan-Durchbruch in der individuellen Leistung wahrscheinlich nicht passiert. Dafür hätte man halt andere Probleme, wahrscheinlich weniger.
Aber warum wär der nicht passiert unter Streich?
Ich glaube, weil er halt nicht die Chance bekommen hätte. Man hätte halt, glaube ich, unter Streich selten diesen krassen Fokus auf Doan als Einzelspieler gehabt. Also du hast im Streichsystem sehr lange immer diesen einen Spieler gehabt, der ein bisschen mehr individuell machen durfte, und das war immer Grifo. Und auch in den letzten Jahren, Doan ist nach Freiburg gekommen und war ja schon ein sehr guter Spieler. Aber gelernt und gearbeitet hat er vor allem an der Arbeit gegen den Ball, an der Mannschaftsdienlichkeit, wie er das Team noch besser unterstützen kann. Und das hat er fantastisch gemacht. Und die Entwicklung ist sehr, sehr wichtig für das, was er jetzt macht. Also ich möchte da Streich in keiner Weise irgendwie zu nahe treten und sagen, er hätte was Schlechtes gemacht, sondern das war auch sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, diesen Schritt, dass er jetzt wirklich zu so einem Leistungsträger und zu so einem Spieler gemacht hat, der einfach den Unterschied machen kann. Und den Unterschied, ein bisschen andersrum, nicht der den Unterschied machen kann, sondern der es auch macht, der es tut.
Ja.
Das ist halt ein Schritt, den man unter Streich wahrscheinlich nicht gegangen wäre, weil er da mehr in Mannschaftsabläufe eingebunden wäre, als in wir suchen Doan und er kreiert irgendwas daraus.
Und ist das dann vielleicht der Unterschied zwischen Doan und Griffo? Also beide stehen in der Regel immer in der Startelf. Litz Doan wurde einmal eingewechselt, ansonsten immer Startelf. Und Vincenzo Griffo dreimal eingewechselt und ansonsten immer Startelf. Aber dass man sagen kann, der eine, der macht auch oft genug den Unterschied. Und beim anderen geht das in der Saison zurück?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Griffo merkt man halt schon, dass er jetzt so langsam in das Alter kommt, wo er seine Top-Leistung halt nicht mehr regelmäßig abruft. Ich meine, man kann so eine ähnliche Debatte ja gerade auch beim FC Bayern führen. Ist Thomas Müller noch konstant genug? Weil, dass er so krasse Momente hat, hat man jetzt auch wieder in den Spielen gesehen. Also er hat Momente, wo er einfach Thomas Müller ist und unfassbare Dinge tut, aber er bringt sie nicht mehr konstant genug. Und das ist bei Griffo halt genauso. Wenn Griffo ein gutes Spiel hat, dann hast du das gewonnen. Also dann ist es einfach so. Also dann schlägt er halt eine unfassbare Ecke, die reingeht, oder ein Freistoß oder so, wo ein Tor rausgeht, dann rückt er nochmal richtig krass in den Strafraum nach. Das hat er unter Schuster sehr stark verbessert, die Saison. Auch wieder mit Schwankungen mittlerweile, aber gerade zu Saisonbeginn war das richtig gut. Und jetzt würde ich auch aktuell sagen, dass er das ganz gut macht von den Bewegungen. Aber er bringt nicht mehr die Konstanz in sein Spiel. Das ist da das große Problem. Während Doan vielleicht nicht dieses High-End-Level erreicht, was Griffo manchmal erreicht, aber halt wirklich einfach konstant. Also Doan, würde ich jetzt behaupten, ist diese Saison in jedem Spiel unter den Top-3-Spielern von Freiburg gewesen. Mhm. Und nahezu ohne Ausnahme. Also vielleicht ist Manu ein Top-5 und nicht die Top-3, aber also ohne negativen Ausrutscher. Ich kann mich an kein schlechtes Doan-Spiel erinnern. Und da gibt's bei Griffo halt einige.
Vielleicht auch ein bisschen dadurch unterstützt, dass auch Christian Günther nicht immer der Günther war, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also es lief ja immer schon viel über Pärchenbildung auch auf den Flügeln. Und da bist du halt dann auch von deinem Mitspieler abhängig. Aber dann ist ja so die darüber geordnete Frage, wo steht der SC unter Julian Schuster? Weil wir sehen natürlich die Tabelle, wir können das lesen, wir können es interpretieren. Und das kann jetzt Europapokal werden, ja oder nein. Aber letztlich sollte es ja erstmal für die grundsätzliche Bewertung keine Rolle spielen. Wir haben gesehen, dass Julian Schuster sehr, sehr gut in die Saison gestartet ist mit seinem Team. Wir haben aber jetzt auch schon Probleme gesehen. Und vor allem in den letzten Wochen habe ich auch schon wahrgenommen, und ich kann das gut nachvollziehen, dass es auch SC-Fans gab, die ein bisschen abgeturnt vom eigenen Spiel waren. Und ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich die Spiele auch alle gesehen habe.
Ja, also ich habe das schon häufiger gesagt. Schöne Grüße derweil an die Spotcast-Kollegen, wo ich häufiger zu hören bin, habe ich auch häufiger gesagt, es macht mir auch keinen Spaß. Also es ist nicht der Fußball, wie er mir Spaß macht, wie ich ihn gerne sehen würde und auch wie man ihn unter Streich teilweise gesehen hat, auch wenn Streich nie jetzt an. Also ich liebe Pep Guardiola-Fußball, so, das ist Barcelona, das ist mein Vibe, da habe ich richtig Spaß dran. Davon ist Freiburg halt sehr weit weg momentan. Ja. Aber es funktioniert halt, also es ist relativ gut. Ich glaube, man ist halt aktuell so ein bisschen an dem Punkt, wo es einfach frustrierend ist. Also du hast Spiele, ich habe es ja vorher gesagt, du arbeitest halt viel auf Fehler des Gegners hin. Das heißt, wenn du gute Momente hast, die aus Fehlern des Gegners resultieren, hast du immer so dieses Gefühl, ja, okay, es war ja wieder der Gegner, der einen Fehler gemacht hat. Mhm. Während es wirklich wenig Momente gibt, wo du sagst, boah, das war jetzt einfach mal nur durchgängig richtig krass vom SC. Aber andererseits gibt es dann halt auch häufiger jetzt gerade immer mal wieder Momente, wo du dir denkst, boah, das war richtig schlecht vom SC. Und es gleicht sich nicht so richtig aus. Und dann hast du halt diese Saison wirklich noch das Problem, dass du halt die Vereinsentwicklung wirklich eine komische Situation gerade hat, weil du hast diesen Umbruch gehabt jetzt von Streich zu Schuster und eigentlich wolltest du dabei auch einen Umbruch gehen von alten Spielern zu jungen Spielern. Und der hat bisher gar nicht, ist nicht richtig, weil du hast Nikolas Höfler aus der Startelf genommen, der wirklich lange unangefochten immer da war. Aber abgesehen davon wirklich wenig. Also du kriegst jetzt die letzten Spiele, fand ich Adamu eigentlich wieder gut. Also Dortmund fand ich Adamu fast den besten Freiburger. Gladbach hat Adamu auch ein gutes Spiel gemacht, kommt so langsam in den Flow, hat jetzt aber auch wieder eine Gelbsperre eingesammelt. Mit einem absolut unnötigen Foul. Also habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt im Spiel. Aber also da kommst du nicht richtig weiter. Also du holst Kriegerutsch aus der Startelf. Auch Höhler hat weniger Spielanteile eigentlich, aber die Alternativen treffen nicht so richtig. Also der Röhl-Durchbruch funktioniert nicht so ganz, Dingchi kommt nicht rein, Adamu kommt nicht rein, dass du offensiv keinen Durchbruch hast. Weißhaupt hast du jetzt im Winter verliehen, nachdem er gar keine Schnitte hat, also selbst in den schlechten Grifo-Spielen durfte er nicht ran.
Mhm. Jetzt, hast du mit spielt er bei St. Pauli so eine wichtige Rolle. Das ist ja dann auch zweischneidig.
Ja, genau. Wobei das schon ein ganz anderes Spiel ist, würde ich behaupten. Es ist deutlich offensiver ausgerichtet, also eher individuell ist offensiver ausgerichtet als in Freiburg. Also es ist schon was ganz anderes, aber es ist halt schwierig. Jetzt hast du mit Beste jemanden geholt, der, ich glaube 26 ist er gerade, also er ist jetzt jünger, aber der schafft es auch nicht so richtig in die Startelf. Mhm. Wo dann halt auch so die Frage ist, okay, Grifo hat so viele schlechte Spieler jetzt gehabt auch, vielleicht musst du dann auch einfach mal zwei, drei Spieler, so wie du wirklich wochenlang auf Grifo vertraust, einfach mal Beste sagen, okay, du spielst jetzt mal zwei, drei Spiele Startelf und kannst dich mal eingrooven und kriegst eine Chance zum Saisonfinale. Gerade weil du halt auch irgendwie schauen musst, wie kommst du in die neue Saison rein. In der Abwehr hast du, das Gladbach-Spiel ist das beste Beispiel, ein unfassbares Innenverteidigertalent mit Max Rosenfelder. Also wie der Tim Kleindienst in die Tasche gesteckt hat. Unfassbar. Also Max Rosenfelder hat sehr früh einen schlimmen Fehlpass gehabt und abseits davon einen weiteren Fehlpass gespielt im ganzen Spiel. Wirklich fast jeden Zweikampf gegen Kleindienst gewonnen, gegen wen auch immer gewonnen. Er hatte drei krass im Fokus war dieses eine Dribbling, wo er wirklich über den ganzen Platz rennt, kurz vor Schluss. Irgendwie der 75. Minute hat er noch Energie, den ganzen Platz zu brennen. Aber er hat mehrere so gute Läufe gehabt, angetribbelt. Der Pass auf Kübler, unfassbar vor dem 1-0, richtig schönes Ding. Also wirklich tolles Talent. Sitzt aber doch immer wieder auf der Bank hinter Ginter und Lienhardt, was verständlich ist, also weil beide auch sehr gut gemacht haben. Aber du kriegst Rosenfelder nicht in die Startelf. Dann hast du auf Rechtsverteidiger, war halt Sidia, hat halt diese Wechselverletzungssituation Anfang der Saison gehabt, kam dann aber gar nicht rein, hat wirklich keine Chancen bekommen, auch wenn Kübler hatte sehr gute Spiele, diese Doppelpack-Spiele zum Beispiel. Aber Kübler hatte auch sehr schlechte Auftritte diese Saison schon. Auch da hat Cedia keine Chance bekommen. Oder da war dann eher mal Rosenfelder auf Rechtsverteidiger irgendwie eine Alternative, aber auch eher per Einwechslung. Dann hat Cedia eine sehr gute Phase gehabt jetzt, weil Kübler halt verletzt war. Und jetzt hat Cedia ein, zwei schlechte Spiele gehabt. Jetzt ist Kübler wieder die erste Wahl. Was sportlich bestimmt verständlich ist. Und Kübler hat es jetzt auch gut gemacht in dem Spiel. Aber es ist halt schwer zu sagen, du kommst so richtig in den Umbruch rein, wenn irgendwie an allen Positionen es hakt. Günther hat schlechte Spiele, das Thema hattest du gerade. Günther ist einfach, das kann man ihm nicht vorwerfen, weil er war halt mit diesem Armbruch letztes Jahr mit Infektionen, es war halt wirklich sehr, sehr anstrengend für ihn und körperlich wirklich, wirklich heavy. Ich meine, da kann man sich die Interviews mit ihm anschauen. Er hat wirklich gesagt, es gibt Tage, da konnte er nicht gehen. Also er ist mit Stützen musste er laufen, weil sein Körper so angegriffen war. Aber er ist einfach seitdem nicht in der körperlichen Form, die er davor war. Das ist einfach so. Und trotzdem kriegt Makengo keine Chancen zum Beispiel auf der linken Seite. Er hat jetzt letzte Woche gespielt gegen Dortmund und sah wie die ganze Mannschaft gegen Dortmund schlecht aus. Ja. Ist jetzt diese Woche aber direkt wieder raus. Was halt auch so eine Frage ist, okay, möchte ich da nicht vielleicht mal überlegen, dem jungen Spieler zwei, drei Spiele das Vertrauen zu geben? Vor allem, wenn man wie Julian Schuster Makengo sehr viel lobt in meinen Pressekonferenzen. Es funktioniert halt nicht so ganz. Jetzt hast du mit Mansambi einen Spieler gehabt, der gegen Union coole Elemente reingebracht hat. Der durfte gegen Dortmund dann auch nicht ran. Hat jetzt diesmal das Siegtor geschossen, beziehungsweise geköpft. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre Mansambi derjenige, wo wirklich diese krasse Entwicklung gerade zu sehen ist. Sondern er hat es jetzt einfach, auch durch Verletzungen hat er halt mal eine Chance bekommen und es funktionierte jetzt. Ich erwarte ihn nicht in der Startelf die letzten fünf Spieltage. Also vielleicht einmal oder so, aber auch nicht konstant so. Es ist halt so ein bisschen schwer zu sagen, okay, dieser Kaderumbruch funktioniert. Und dann hast du halt die Situation, dann wird der Kader halt gerade schlechter. Also Grifo wird älter, Ginter wird älter, hat auch diese Saison teilweise richtig schwache Auftritte drin gehabt. Auch sehr gute, also das ist auch wieder dieses Thema. Er hat sehr, sehr gute Spiele, aber er hat halt auch problematische Spiele drin. Dann Doan wirst du im Sommer höchstwahrscheinlich verkaufen. Also die Freiburger Chefetage sagt jetzt zuletzt, ja, der ist auch glücklich hier und wenn das Angebot nicht kommt, dann bleibt er halt. Aber also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum nicht jeder Top-Club da schon 25 Millionen in den Ring geworfen hat, weil so ein Spieler kriegst du einfach, also es ist insane, was Doan für ein Spieler ist. Würde mich sehr, sehr überraschen, wenn der halt bleibt. Und dann entwickelst du keine Alternative zu Doan, du entwickelst so halb mit Beste eine Alternative zu Grifo. Und dann hast du halt irgendwie so richtig den Schritt, dass du sagst, okay, wir gehen jetzt den Umbruch und wir vertrauen einfach mal den jüngeren Spielern. So richtig gehst du ihn nicht. Vertrauen kriegen vor allem die alten Spieler.
Ja, also ich habe drei Anmerkungen dazu. Anmerkung Nummer eins. Hast du nicht den Grund selber jetzt immer wieder mitgenannt, warum man den alten Spielern vertraut? Weil du eigentlich bei fast jedem gesagt hast, der hat auch immer wieder sehr gute Spiele mit dabei, aber halt auch schlechte. Und das ist ja der Grund, warum sie immer wieder spielen, weil du weißt, es kann auch das gute Spiel mit dabei sein. Und vorher weißt du es bei keinem Spieler und dann stellst du aber eher den Erfahrenen auf, bei dem du das schon häufiger gesehen hast.
Ja, aber die Frage ist halt immer, also bei jungen Spielern sagt man immer, die sind unkonstant. Ich habe an der Stelle, Johannes hört bestimmt auch zu, ich habe heute Morgen eine Diskussion geführt, ob die Leistungsschwankungen bei Nürnberg auf den jungen Kader zurückzuführen sind oder nicht. Also da sagt man immer, junge Spieler, denen gibt man, die sind unkonstant. Aber wenn jetzt alte Spieler auch unkonstant sind, dann warum vertraue ich dann? Also es ist halt wirklich naja, schwierig. Aber
ist das nicht zum Beispiel also, die Antwort auf Rosenfelder versus Ginter und Lienhardt? Seit der Saisonvorbereitung, ich höre ja auch immer wieder in den Podcast rein, deswegen hatte ich Max Rosenfelder auf dem Schirm. Es kommt allein daher, weil mir gesagt wurde, beste Vorbereitung seit immer und bester Spieler seit immer.
Überhaupt erste richtige Vorbereitung, ja, überhaupt. Der war immer verletzt, ja.
Genau, aber und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, total interessant und würde ich noch irgendwelche Managerspiele spielen, wäre das auch extrem wichtig für mich zu wissen. Aber ich hatte da schon meine Zweifel, dass wir den so oft sehen, weil ich mir gedacht habe, ja, aber halt an Ginter und an Lienhardt vorbeizukommen, ist halt auch sehr, sehr schwierig.
Es ist wirklich, die individuelle Entscheidung ist immer verständlich. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Entscheidungen, wo ich sage, ja, die individuelle Entscheidung ist verständlich. Auch das ist generell bei Freiburg irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen ein Thema. Auch in Transferfragen habe ich häufig so, oder wir hatten das Thema Altersstruktur. Da hat jetzt, ich glaube, Clemens Hartenbach war es oder Jochen Seyer, ich weiß es nicht genau, hatte auch im Dezember oder im Januar mal gesagt, ja, wir haben wenige Spieler so in dieser Mitte 20er Alter, wo man sagt, auf die baust du die nächsten Jahre. Die Alten wachsen raus, die Jungen wachsen rein und du hast so ein Fundament in der Mitte. Das fehlt gerade. Da ist es auch so. Die ganzen Transfers, die gemacht wurden, einzeln, super verständlich. Also wenn du jeden Transfer individuell betrachtest, super verständlich, dass das gemacht wurde. Aber im Gesamtkonstrukt, also zum Beispiel, das beste Beispiel an der Stelle, Matthias Ginter zurückzuholen. Mhm. Absoluter No-Brainer. Du musstest Nico Schlotterbeck ersetzen. Du kriegst eine Vereinslegende zurück, einen Jugendspieler, der auf wirklich Top-Niveau ist. Mit, ich glaube, 28 war er oder 28 oder 29 war er, als er zurückgekommen ist. Absoluter No-Brainer. Aber wenn du es halt auf die Kaderstruktur betrachtest, eher ein Tritt gegen diese Mitte in den 20ern. Und davon gab es halt viele Transfers. Und genauso ist es halt auch bei den Kaderentscheidungen. Jede Entscheidung für sich betrachtet hat schon irgendwie einen Sinn. Aber wenn du sie halt im Ganzen betrachtest, muss man halt sagen, es ist nicht so, dass man bei Freiburg momentan das Gefühl hat, da entwickelt sich was. Mhm. Also man hat bei Freiburg momentan das Gefühl, man schmort in dem, was man hat. Man ist damit eigentlich ganz zufrieden. Das funktioniert auch ganz gut, weil halt auch die Tabelle gut aussieht, was ein bundesligaweites Problem gerade ist und nicht unbedingt was mit Freiburg zu tun hat. Und dann ist man damit recht zufrieden und man weiß zwar, also ich habe das gerade schon gesagt, bei den Transfers, dass es diese Mid-20er gerade nicht gibt, wurde auch festgestellt, aber so richtig was dagegen getan, man hat jetzt Beste geholt, aber so richtig was dagegen getan hat man die letzten 2 Jahre halt nicht. Und so ist es jetzt da halt auch, man merkt schon, okay, man muss die Jugend irgendwie entwickeln, man muss so ein bisschen Entwicklung schaffen, Anreize schaffen, wo man nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, wo man mal jemandem vertraut oder so. Aber so richtig funktionieren tut es gerade nicht. Und das ist wirklich ein Problem gerade, dass du im gesamten Verein so diese Momente hast, ja, das ist alles schon irgendwie sinnvoll und es macht alles schon Sinn. Aber Freiburg hat für mich diese erfolgreiche Entwicklung, die Freiburg gegangen ist, war für mich immer darin begründet, dass man eben nicht die einzelnen Entscheidungen betrachtet hat, sondern immer gesagt hat, wir sind ein Verein, wir müssen uns als Team entwickeln, wir müssen als Verein entwickeln, zukunftsgerichtet, haben einen Plan und da wollen wir hin. Und dahingehend hat man die Entscheidungen getroffen und das ist so ein bisschen verloren gegangen.
Bringt mich zu Anmerkung Nummer 2. Denn, also das eine war jetzt eben die Schwankungen und dann gehst du eben eher auf die auf die Spieler, die du schon kennst. Das hast du jetzt ganz gut mit deine Meinung gegengestellt, dass ja auch junge Spieler inkonstant sind und so weiter und so fort. Aber das Zweite ist, dass das ja auch eigentlich genuin der SC Freiburg ist, dass du eben nicht sofort die Startformation wechselst. Also schau dir doch an, was Christian Streich gemacht hat. Also ja. Ist das nicht einfach nur die Fortführung dieses Werks? Und was du jetzt zuletzt gesagt hast mit der Zufriedenheit und der Selbstzufriedenheit, das könnte man ja auch schon auf die letzten Jahre hin anwenden. Also ist der SC nicht einfach genau dieser Verein?
Auf jeden Fall. Also das ist die Entwicklung, wie sie halt die letzten 2-3 Jahre genommen wurde, dass man eher versucht, jetzt gerade den, also ich möchte nicht schon wieder darauf rumreiten, aber wenn du jetzt die Frage so stellst, muss ich da leider hingehen. Für mich sehr bedeutend ist dieser Gedanke das erste Mal gekommen, als man Gregoritsch gegen Demirovic getauscht hat, weil man man hat zwei Spieler getauscht, die zu dem Zeitpunkt einen ähnlichen Wert hatten, wobei Gregoritsch deutlich weiter in der Entwicklung war und halt auch wieder so ein Spieler war, der gegen Ende seiner Karriere schaut. Und Demirovic jemand war, der halt noch aktuelle Leistung schlechter war, aber sehr viel mehr Potenzial hatte, wo du halt Potenzialwert hattest gegenüber aktueller Leistung als Wert. Und das war für mich wirklich der Wechsel, wo ich, der Spielertausch, wo ich gesagt habe, hier läuft gerade so kaderstrukturell was falsch, weil du wirklich auf Jetzt-Leistung gehst, du möchtest den Umbruch rauszögern. Und wirklich jetzt gerade das letzte bisschen rausquetschen, was nach oben geht, und dann schauen, wie es weitergeht. Und man hat auch Christian Streich häufiger sagen hören, ja, in 1-2 Jahren wird ja ein Umbruch kommen, die Generation ist irgendwann mal vorbei. Aber es war halt wirklich immer, Freiburg hat davor halt wirklich es sehr gut geschafft, oben Spieler abzugeben und eben nicht oben Spieler zu holen, sondern oben Spieler abzugeben in der Leistungshierarchie. Unten Spieler da neu zu holen und ranzuführen und sich dann damit immer Stück für Stück zu entwickeln. Und dass Freiburg in den letzten Jahren wirklich nochmal so einen Sprung nach oben gemacht hat, kam halt wirklich davon, dass man davon abgewichen ist, dass man gesagt hat, wir holen jetzt Spieler, die nach oben funktionieren. Und wie eben gesagt, das sind schon sinnvolle Transfers. Ich kann schon verstehen, warum man sagt, ich möchte einen Gregoritsch zu diesem Zeitpunkt eher einen Gregoritsch als einen Demirovic im Sturm haben. Aber ich möchte eher einen Demirovic als einen Gregoritsch langfristig in meinem Kader haben. Und, das hat da schon angefangen und Christian Streich hat immer gesagt, ja, da muss ein Umbruch kommen, aber dieser Umbruch ist halt wirklich dadurch jetzt so eine Generationenaufgabe geworden, dass du wirklich so einen Generationenumbruch hast, anstatt eine kontinuierliche Entwicklung des Kaders, dass oben Spieler rauswachsen vom Alter und unten Spieler nachkommen. Das ist eine Entwicklung, die Freiburg wirklich die letzten ungefähr drei Jahre sagen, ich glaube, das war, wo Gregoritsch kam, hat nichts mit Gregoritsch als Person zu tun an der Stelle. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist der Moment, wo mir es aufgefallen ist, dass wirklich die Entwicklung dahin geht. Und das führt Schuster jetzt halt weiter. Das ist schon richtig. Also das ist kein Schuster-Problem in dem Sinn. Aber ich glaube, und das ist so ein bisschen das Thema, was auch ist, die Erwartung war eine andere. Man hat den Übergangsjugendtrainer Julian Schuster geholt, der die ganzen Talente betreut hat. Hm. Der die Talente von der Jugend in die erste Mannschaft gebracht hat, teilweise die alle kennt, die sehr gut kennt und dann aber auch genug Respekt in der Mannschaft hat als Ex-Kapitän und langjähriger Trainer und Freund von den Spielern und so. Also die sind ja wirklich privat befreundet teilweise. Also der Einzige, den es jetzt wirklich richtig krass getroffen hat, Nikolas Höfler, der in Kinderspielen zusammen Fußball, ne, in einer Mannschaft. Also die kennen sie wirklich gut, die sind gut befreundet. Da war wirklich die Situation, dass ich dachte, okay, du hast einen Trainer, der mag die Jugend, der kennt die Jugend, der will die Jugend fördern. Da kommt er her, aus der Jugendförderung. Und er hat bei den Alten genug Respekt, um zu sagen, du spielst jetzt mal nicht, sondern der Junge spielt. Mhm. Und diese Mischung hat mich wirklich, da war einfach die Erwartung da, der managt den Umbruch. Also das war für mich die große Situation, wo ich gesagt habe, das ist meine Erwartung an die Saison. Und das ist halt nicht erfüllt worden. Das ist halt so ein bisschen schade, aber vielleicht auch einfach mein Fehler oder der Fehler der Leute, die sich gedacht haben, der Junge erstmals Trainer schafft den Umbruch, weil vielleicht ist es auch einfach realistischer zu sagen, er ist halt zum ersten Mal Trainer und er bevorzugt jetzt halt eher die Konstanz und das Altbekannte, als irgendwie ins Risiko zu gehen.
Ja, oder es liegt vielleicht was anderes dahinter, denn diese Selbstzufriedenheit kann ja vielleicht auch nach außen hin nach Selbstzufriedenheit aussehen und eigentlich ist es versteckte Ambition, aber eine Ambition, die sich nach außen nicht so gut kommunizieren lässt. Also, was ich damit jetzt sehr umständlich gerade sagen wollte, ist, dass ja der SC Freiburg eigentlich seit 6 oder mindestens seit 5 Jahren eine Lüge lebt. Und die Lüge war, wir gucken nur auf den Klassenerhalt. Wir gucken nur nach unten. Christian Streich hat das noch gesagt, wenn man auf Rang 4 lag mit 20 Punkten Vorsprung, hat er gesagt, halt, 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 erst die 40 Punkte und dann machen wir weiter. Und wir alle wissen, woher das kam und wir alle haben es ihm durchgehen lassen, weil es ist Christian Streich. Aber so darf der SC Freiburg eigentlich nicht mehr denken.
Na, es ist halt nicht mehr realistisch. Also man ist auch finanziell mittlerweile einfach, man sagt ja immer, man gehört finanziell zu den Kleinen, was in den Bereichen, in denen man spielt, stimmt. Aber man ist finanziell halt trotzdem obere Mittelklasse in der Bundesliga gerade.
Genau. Und dann kommst du ja in eine Situation, wo du eben eigentlich nicht mehr sagen kannst, wir fördern jetzt die Jugend um der Jugendförderung willen, weil es geht ja im Zweifel darum, dass wir im Mittelfeld landen, sondern dann musst du eben einen Dorn holen. Ich meine, das war sowieso, ich will jetzt diesen Transfer nicht kritisieren, das war einer der Deal der letzten Jahre. Aber das ist ja klar, dass du dann, du siehst, du kannst da einen kleinen einstelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, so an der Schwelle zum zweistelligen Betrag, was viel ist für Freiburg, und gibst ihn aus für einen Spieler, der eigentlich so in diesem Mittelsegment ist von der Altersstruktur hier, was du gerade schon beschrieben hast. Und deswegen wächst eben jemand nicht nach auf seiner Position und bekommt eben weniger Einsatz. Zeit. Und die Entscheidung musst du dann ja fast treffen und dementsprechend könnte dann eben das, was wir als Zufriedenheit mit dem Status quo ansehen und eben, ach, denen fehlt so ein bisschen die Ambition, da jetzt mal ins Risiko zu gehen, die Jungen mehr spielen zu lassen, könnte ja auch einfach sein, nee, die haben halt einfach erkannt, wenn wir solide spielen, dann kommen wir irgendwie an den Europapokal ran und mit Glück in den Europapokal rein und so handeln sie halt auch.
Es ist halt so ein bisschen immer die Frage, das ist, also ich finde das vollkommen in Ordnung. Wenn du das sagst, dann, also wenn du das so machst und das ist deine Philosophie und du möchtest das machen, dann mach's. Für mich stellt sich da die Frage, ist das das, was Freiburg will? Weil ein Clemens Hartenbach zum Beispiel, der, also Sportdirektor von Freiburg und Chefscout und da nicht der Sportvorstand, das ist Jochen Seier, aber Hartenbach, ich glaube, er ist auch gerne mal so ein bisschen verträumt und fußballromantisch. Aber
das
er sagt zum Beispiel,
kann ja gar nicht sein.
Der sagt halt zum Beispiel, und das hat er gerade letzten Sommer sehr, sehr häufig betont, ich bin lieber mit Freiburger Fußballschülern irgendwo im unteren Mittelfeld, als ohne sie ganz oben. Und wenn du das halt sagst, es aber nicht machst, dann ist halt auch wieder die Frage, was ist die Erwartung? Welche Erwartungen schürst du durch solche Aussagen?
Mhm. Okay.
Und was kommt am Ende dabei raus? Du kannst halt, das ist, jeder wusste, dass Freiburg ein oberes Mittelfeldteam ist und da sind sie gelandet und trotzdem war durch dieses Understatement halt immer so die Situation, ja, ist ja schon erfolgreich, was sie gerade machen und war auch erfolgreich und ist auch gut für das, was man an Mitteln hat, aber es ist halt trotzdem, ja, vor allem deshalb so beeindruckend, weil man die Erwartung hat, dass weniger passiert. Und in dem Fall hat man halt die Erwartung gehabt, dass sehr viel passiert in der Jugendentwicklung, im Jugendumbruch, in der Förderung der Fußballschüler. Und es passiert halt gerade einfach wenig. Ich glaube, es ist halt wirklich, dazu muss man halt sagen, es war ja auch einfach das Erfolgskonzept von Freiburg, dass man das halt so gemacht hat. Also man hat die Jungen entwickelt und ist jetzt umgeschwenkt zu was anderem. So ein bisschen. Und das ist fein, aber dann musst du halt auch irgendwie deinen Duktus ändern. Dann musst du halt davon weggehen, zu sagen, ja, wir machen es halt so. Und was dann halt auch noch dazu kommt, du musst halt dann auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen für Spieler, die dich weiterbringen. Das hast du halt gerade, wir haben vorher das Thema diese Zehnerposition gehabt, wo Freiburg wirklich sagt, ja, wir machen nichts Unvernünftiges und wir wollen nicht ins Risiko gehen und uns da irgendwie die Transferhistorie zerstören, dass wir da einmal viel Geld rausgeblasen haben. Aber es ist halt auch nicht die Lösung zu sagen, ja, wir sitzen es aus und zahlen das Geld halt nicht. Also wenn du der Verein sein willst, der sich solche Spieler ranholt, muss es auch machen.
Ja, oder du reitest halt die Welle so weiter, wie es jetzt gerade ist. Also es kann ja sein, dass man wirklich gedacht hat, jetzt kommt der personelle Umbruch und Adamu wird jetzt unser neuer fester Stürmer. Und ja. Es war ja auch eine gute Situation. Man ist auf Rang 10 eingelaufen, kein Europapokal. Das heißt, wenn jetzt die Folgesaison auch Rang 10 geworden wäre, also ist ja auch noch möglich, aber jetzt quasi, es fühlt sich ja gerade nicht nach Rang 10 an, dann hätte ja niemand gesagt, oh, Julian Schuster, Sie haben diesen Umbruch nicht hinbekommen nach Christian Streich, sondern alle hätten gesagt, na, hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann hatte man aber diesen guten Saisonstart. Und dann hattest du auch manche junge Spieler, die ehrlicherweise auch einfach schlechte Spiele gemacht haben, die auch Fehler gemacht haben. Und dann kommst du halt dazu zurück, dass dann halt wieder Höhler spielt, weil es funktioniert. Und du kommst dahin zurück, dass du halt weiter Grifo und Doan durchziehst, mit allen Unwägbarkeiten, die das eben auch hat, vor allem eben bei Grifo, weil du siehst, naja, es führt uns jetzt gerade noch in die Europapokalnähe. Das wäre ja auch legitim, das so zu tun.
Ich glaube, wenn, also dazu müssen wir so ein bisschen weiter ausholen. Ich habe das vorher schon mal angedeutet. Jetzt meine persönliche Meinung, ich möchte nicht zu viel begründen, weil sonst gehen wir ganz woanders hin. Die Bundesliga ist diese Saison echt schlecht im gesamten Niveau. Du hast sehr viel oberes Mittelfeld und wenig diese Teams, die eigentlich qualitativ im Europapokalbereich sein sollten. Mhm. Was du ja dadurch siehst, dass zwischen Platz 3 und Platz 12, keine Ahnung, wie viele Punkte sind es, 8 oder 9 oder so Abstand?
Ja, 10 sind es aktuell.
10, also.
Aber da haben ja noch nicht alle gespielt.
Genau, also vor dem Spiel, stand vor dem Spieltag quasi, hättest du sagen können, also ich kenne das ja, ich arbeite für die DFL, bei bundesliga.de haben wir einen Kampf um Europa, da sind Mannschaften bis Platz 12 sind in diesem Artikel drin. Weil irgendwie bis Platz 12, bis jetzt vor dem Spieltag die Situation war, die können ja irgendwie noch mitkämpfen und irgendwie kannst du niemanden rauslassen. Aber du hast auch niemanden, der nach oben raussticht. Du hattest bei der Eintracht irgendwie das Gefühl, dass die das machen, aber ohne Marmoush jetzt halt auch wieder nicht. Also ohne Marmoush ist das jetzt auch irgendwo aus diesem Pulk. Und dann sind halt Mannschaften wie Mainz, wie Freiburg, in der Saison auch Gladbach, die jetzt sich wieder gefangen haben, aber vor allem bei Mainz und Freiburg, die einfach ihr Niveau halten, auf Kosten in Freiburg jetzt des Alterns des Kaders, in Mainz ist es anders, stoßen dann plötzlich oben aus dieser Gruppe raus, obwohl sie eigentlich zu dieser Gruppe gehören, die normalerweise so die Plätze 8, 9, 10 besiedelt, so, weißt du? Mhm. Und deshalb ist in dieser Saison ist halt so, ja, das kann sein, dass diese Chance wirklich der Moment ist, wie du das sagst, dass man jetzt dann halt hingeht und sagt, okay, wir setzen eher auf die bekannte Klasse und versuchen uns nach oben reinzukämpfen, weil ja, und das gehört dazu, Europa auch einfach viel Geld bringt. Aus wirtschaftlicher Sicht und auch so fußballromantisch Freiburg ist, und es ist noch ein EV und keine AG oder was weiß ich, aber am Ende das Geld, das du durch Europa kriegst, kriegst du. So. Und da muss Freiburg auch drauf schauen. Und von daher, ich verstehe es schon. Es ist auch wieder, ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, das ist wenig Entscheidungen, die du im Individuellen irgendwie kritisieren kannst, aber im Gesamtkonstrukt hinterlässt ein ungutes Gefühl. Mhm. Und ich glaube, das fasst die Freiburger Situation gerade einfach sehr gut zusammen. Also man macht vieles gut oder man macht wenig, sagen wir es anders, man macht wenig falsch, es fühlt sich aber anders an. Hm.
Bringt mich aber tatsächlich noch zu meiner dritten Anmerkung. Denn die wäre, wenn wir eben wieder zurückkommen auf das Thema, warum spielen die Jungen nicht? Warum wird dieser Umbruch, auf den wir uns alle eingestellt hatten, dann doch letztlich nicht vollzogen? Kann es auch daran liegen, dass man einfach zu wenige Spieler hat und dass sich das dann in der nächsten Saison von alleine ein bisschen löst? Sollte man in den Europapokal kommen, dann hast du wirklich eine Handvoll Spiele mehr, die du vergeben kannst und dann bekommen die ja automatisch mehr Minuten. Und erstmal brauchen sie ja erst Minuten vor allem.
Ja, das ist so ein bisschen in Freiburg eine Entwicklung, die wirklich mit der letzten Saison zu tun hat, wo du Europa gespielt hast und hattest aber wenig Spieler und viele Spiele. Und dann kam, also das ist auch so ein Freiburger Thema, was nochmal extra dazu kommt. Vor 2 Jahren hatte man einen Kader, man hat in Europa gespielt, man hatte viele Spieler, einen runden Kader und wenig Verletzungen. Dadurch viele unzufriedene Spieler und hat versucht, den Kader zu verkleinern und sich wirklich nur, also ich habe gerade gesagt, man sucht diesen Zehner, diesen torgefährlichen Spieler zwischen den Ketten, war immer die Beschreibung, jemand, der zwischen den Ketten schwimmt, Tiefgang hat und Torgefahr bringt. Das waren die 3 Argumente, die immer genannt wurden. Den sucht man schon länger. Und man hat immer gesagt, das war dieser, ich weiß nicht, wer Transferthemen verfolgt, das war der Sommer, wo Wilfried Nyonto, also das hängt bis heute noch nach, Thema war und Lucas Beltran. Nyonto ist bei Leeds geblieben, Beltran ist zu Florenz gewechselt. Das waren so damals, laut Medienberichten, so die zwei Transferziele, die man da hatte. Da hat man natürlich gesagt, da gab es auch ganz oft die Aussage, wir sind zufrieden mit unserem Kader, wir wollen ihn strukturell verbessern, aber nicht in der Breite aufblähen. Und dann hat man eine Saison gespielt, die vorletzte Saison, nee, die letzte Saison, genau, wo man dann sehr viele Verletzungen hatte, in diesen sehr kleinen Kader hinein. Also Günther zum Beispiel mit dieser Armgeschichte, was da Thema war. Und noch viele mehr Verletzungen, die halt einfach dann so reingefallen sind. Und da hast du dann einen sehr dünnen Kader und bist wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen. Diesen Sommer hast du jetzt halt Spieler dazugeholt, also einen Osterhage, einen Dingchi zum Beispiel, und aus der Jugend hochbefördert, aber wenig abgegeben. Also ein Muslia, den man im Winter geholt hat, der nicht gezündet hat, ist im Kader geblieben. Ein Maximilian Philipp bist du nicht losgeworden, klingt ein bisschen hart, weil er ist ja auch ein Freiburger Jugendspieler und so, und das ist schon auch eine schöne Geschichte, aber leistungsmäßig bringt er dem Kader einfach nichts. Und solche Spieler hast du dann im Kader, die halt den Kader einfach gerade aufblähen. Und in dieser Saison läuft jetzt verletzungsbedingt wieder okay. Also du hast halt wirklich so diese eine, du hattest eine sehr gute Saison mit wenig Verletzungen, wo du unzufriedene Spieler hattest. Dann hast du so ein bisschen überkompensiert und hast dann das Verletzungspech dazu, aus der Vorsaison noch mit obendrauf, gleich alles auf einmal. Und jetzt bist du wieder so ein bisschen in die andere Richtung gegangen und hast aber weniger Spiele. Erwartbar ist auch relativ, weil war ja so ein bisschen kurz vor Schluss erst, dass sich das abgezeichnet hat, dass man nach unten durchgerutscht ist. Also es war ja bis Platz 8 war ja Europa und am Ende ist man unglücklich am letzten Spieltag 10. geworden. Also es hätte auch sein können, dass man Conference League spielt und dann wäre es alles schöner gewesen. Man muss halt wirklich so ein bisschen kurzfristig planen und da ist es dann jetzt diese Saison wieder so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, dass man dann halt zu wenig Ideen geschaffen hat für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Auch da würde ich aber halt sagen, es war eigentlich keine falsche Entscheidung. Also es ist schon eine verständliche Entscheidung. Es kann halt auch anders laufen, ne? Also gibt eine Grifo-Verletzung früh in der Saison und dann ist plötzlich Weißhaupt der King und setzt sich durch und entwickelt sich gut und dann sieht das alles ganz anders aus, ne? Also, und wenn du aber halt Weißhaupt im Sommer schon verliehen hättest, dann und Grifo verletzt sich, dann hast du gar niemanden, der reinrücken kann. Also es ist wirklich, es ist bei Freiburg momentan einfach eine sehr, sehr komplexe Situation, würde ich behaupten, dass du wirklich viel, also du machst wenig falsch, aber es fühlt sich gerade einfach so an, als wäre es trotzdem irgendwie die eigentlich richtigen Entscheidungen wirken momentan einfach nicht so schön. Und dazu kommt dann halt, dass man einen Fußball spielt, der nicht unbedingt ansehnlich ist, der erfolgreich ist, aber nicht unbedingt ansehnlich.
Ja, aber Nick, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, da müssen wir zwei uns mal ganz tief in die Augen schauen. Das war schon ganz lange so beim SC Freiburg. Der SC Freiburg hat auch an seinen guten Tagen zum Teil einen fürchterlichen Fußball gespielt.
Ich würde behaupten, zuletzt eigentlich nicht mehr.
Naja.
Also ich würde behaupten, die letzten 2-3 Jahresstreich war schon eine Entwicklung hin zu, es war immer noch kein Barcelona-Fußball, aber es war schon eine Entwicklung erkennbar in eine positive Richtung oder in eine andere Richtung, die halt jetzt auch wieder sehr weit zurückgegangen ist an Ansehnlichkeit. Also auch, wie gesagt, nicht negativ. Ja. Also es gibt auch viele, denen macht es Spaß. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die schauen sich jetzt Freiburg an und sagen, es macht viel mehr Spaß als die letzten 3 Jahre unter Streich. Aber also das ist eine absolut persönliche Sache, was Ansicht angeht und hat nichts mit Qualität oder Leistung zu tun an der Stelle. Aber es ist halt, es gibt halt viele Frustthemen einfach gerade so ein bisschen.
Ja, aber, also ich finde es auch sehr passend, dass jetzt hier gerade bei mir das Läuten hier einsetzt, der Kirche. Denn jetzt sind wir wirklich im Glaubensteil angekommen, dieser Sendung.
Ja, genau.
Also zum einen glaube ich, dass man auch sehr gut die Argumentation fahren kann, dass vor allem für neutrale Beobachtende der SC, abgesehen von den Flügelspielern, schon ganz lange einen relativ zähen Fußball spielt, der faszinierend ist, weil er Ergebnisse liefert, aber nicht unbedingt, weil es ein schöner Fußball ist. Und das Zweite ist, und das ist aber der eigentliche Punkt, auf den ich hin möchte, wenn wir jetzt bei allen Themen, die du ja zu Recht aufmachst, aber wenn wir immer bei dem Schluss landen, eigentlich kann man die Entscheidung, die der SC trifft, nicht kritisieren, aber kann es dann sein, dass wir das Problem sind? Die Erwartungshaltung?
Ja, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung wird ja teilweise auch vom SC so geschürt. Also, wenn mir halt ein Hartenbach sagt, ich spiele lieber mit vielen jungen Spielern und Talenten und was weiß ich, dann ist das eine Erwartung, die ja auch.
Ja, aber wann und wo hat er das gesagt? Hat er das nur einmal gesagt oder hat er das dreimal gesagt? Und ist Clemens Hartenbach da wirklich die entscheidende Person im Verein?
Nee, also, na schon. Also, er ist mit Jochen Seyer so das Gesicht der sportlichen Führung. Also, würde ich schon da in die Richtung sehen, dass so Aussagen schon Gewicht haben, so. Auch in der Fanbase. Also, wenn mal davon abgesehen, dass häufig die beiden Personen als Hartenseier kombiniert werden, so dass wenn einer was sagt, das beide sagen, was so ein bisschen unfair ist, weil wie gesagt, Clemens Hartenbach schon eher der Fußballromantiker ist und Jochen Seier dann ist nicht der Geschäftsmann, das klingt hart, das wäre dann eher ein Oliver Leki, wenn man ihn dazu nimmt, aber schon derjenige, der dann eher halt, was ja auch als Sportvorstand sein Job ist, eher die vielleicht realistische, auch ein bisschen wirtschaftliche Sicht mit einnehmen muss. Aber es ist halt schon, man hat das Gefühl, es ist in Freiburg schon auch immer so Trend. Und wenn man, das ist was mich persönlich vielleicht noch so ein bisschen frustriert ist, dass man von Julian Schuster im Gespräch weniger Selbstkritik hört, was vielleicht auch gut ist als Selbstschutz. Oder weniger Dinge hört, dass man sagt, okay, hier läuft mal was nicht gut oder so, sondern es ist viel dasselbe. Jede Woche dasselbe. Die Aussagen, wir entwickeln junge Spieler. Ich habe das eben gesagt, Julian Schuster hat wochenlang Jordi Makengo gelobt. Jedes Mal, wenn das Thema auf junge Spieler kam, war Jordi Makengo derjenige, der ja wenig Spielzeit hat, weil Christian Günther es auch gut macht, aber sich trotzdem sehr gut entwickelt und sehr viel arbeitet und sehr gut trainiert. Aber die Chancen bekommen hat er dann doch nicht. Jetzt ging Dortmund einmal und da war schlecht, wie die ganze Mannschaft, und jetzt ist sofort wieder raus. Also das ist so ein bisschen, man hat bei Streich halt dann immer noch, das ist vielleicht auch einfach rhetorisches Talent und Prestige, das er sich erarbeitet hat, auch wieder ein Thema, wo man sagen kann, das ist dann ja nicht, es ist unfair, das von Schuster zu erwarten, aber es ist halt einfach eine schwierige Situation. Christian Streich hat einfach immer das Gefühl gehabt, wenn man mit ihm spricht, dass er Fehler eingesteht und Lösungsideen offenbart so ein bisschen oder aufzeigt, während man jetzt gerade, es wird ja dran gearbeitet, also du siehst auch Entwicklung, du hast vorher das Thema gesagt mit den tiefen Bällen und den Pässen davor, man sieht schon Entwicklung auch im Spiel und Dinge, die verändert werden, aber im Gespräch nicht. Also wenn du ihn fragst, wie es war, dann war es eigentlich immer ganz gut.
Meinst du damit das öffentliche Gespräch oder das Zwiegespräch?
Schon eher das öffentliche Gespräch, aber das ist ja das, was halt durchkommt, also wenn Julian Schuster eine interne Mannschaftsansprache macht, die kommt ja nicht nach außen. Und das ist halt immer so, wie gesagt, es geht halt viel um dieses Gefühl, was man hat im Umkreis vom SC Freiburg. Und dann ist halt wirklich dieses Thema so, dass, glaube ich, man in der Freiburger Fanszene oder generell, oder was heißt Fanszene, im Freiburger Umfeld so ein bisschen dieses Gefühl hat, okay, man hat sehr viele Negativbeispiele entwickelt, sehr viele Negativbeispiele gesehen für Vereine, die halt an einem ähnlichen Stand waren und dann Fehler gemacht haben. Und dadurch, dass es sich gerade nicht so gut anfühlt, hat man Angst davor, dass man halt in diese Vereine reinfällt und in ein paar Jahren auch so einen Absturz hat. Der aktuell.
Gladbach wird.
Naja, Gladbach läuft ja gerade wieder eigentlich gar nicht so schlecht, aber. Also ich hätte als Beispiele eher vielleicht einen HSV genommen oder so.
Ach, um Gottes Willen. Ach, Nick, das ist doch völlig ehrlich. Nein.
Nee, aber halt Beispiele von Vereinen, die halt gerade in so Situationen dann auf die falschen Themen Fokus gelegt haben. Ja, vielleicht
aber Schalke. Man fällt doch immer zurück auf seine Jugendspiele. Also das Problem ist natürlich, wenn das jetzt langfristig so weitergeht, dass dann vielleicht irgendwann junge Talente nicht mehr zum SC in die Jugend gehen, sondern zum VfB oder zu anderen regional verwandten Vereinen, weil sie sagen, ja, da kriege ich eher Spielzeit. Dann hättest du ein Problem. Aber in der jetzigen Phase wäre es doch so, dir fallen drei Leistungsträger weg, ist jetzt egal, ob sie wegwechseln oder ob sie über ihren Zenit letztlich drüber sind oder ob sie sich verletzen. Und dann hast du doch die Jugendspieler, die du spielen lassen kannst, und die bewahren dich davor, unter ein gewisses Niveau zu fallen.
Aber hast du sie? Also wenn
Grifo... Du erzählst mir doch die ganze Zeit, dass die Chancen bekommen sollten. Die musst du
doch. Ja, aber die Frage ist halt auch, wie lange hast du sie, wenn du ihnen halt die Chancen nicht gibst?
Okay, ja.
Also bei dem Max Rosenfelder zum Beispiel, der hat halt, also bei ihm ist halt die Situation jetzt so, da ist man, kann man auch so ein bisschen in Anführungszeichen von Glück reden. Er war sehr lange verletzt, hat von Freiburg sehr viel Support in der Zeit bekommen und hat trotzdem danach das Vertrauen bekommen. Also ich meine, man ist in den Sommer gegangen mit einem Innenverteidiger ohne Bundesliga-Einsatz und hat wirklich sehr früh, also das hat man auch, das war in der öffentlichen Wahrnehmung, war Rosenfelder so ein Late Riser in der Vorbereitung. Aber von dem, was man so im Umfeld gehört hat, war zu Beginn der Vorbereitung schon klar, ja, wenn Ginter halt verletzt fehlt zu Saisonstart, der Rosenfelder macht es schon. Also das war wirklich, der hat ein Vertrauen gespürt, was unfassbar ist. was halt auch, also das ist Freiburg. Wirklich so einen jungen Spieler zu sagen, ey, wir glauben an den, der kann das. Aber wenn er
halt. Das ist ja wie Atubolo.
Also ja, man sieht es ja auch Thema durch. Atubolo, ja. Aber wenn er dann halt diese guten Auftritte hat und er hat diese krasse Entwicklung und dann sitzt er halt doch wieder auf der Bank, dann muss man halt sagen, okay, wenn es jetzt halt nicht die Situation wäre, dass er wirklich 2 Jahre so krasse Unterstützung vom SC bekommen hat und dass er wirklich dankbar dem SC ist und ist ein Eigengewächs, der ist in Freiburg geboren und so weiter, dann würde der sich im Winter, spätestens im Sommer auch überlegen, ob er nicht vielleicht lieber zu einem Verein geht, wo er mehr spielt. Das wird bei Rosenfelder jetzt nicht der Fall sein. Also würde mich sehr, sehr wundern, auch von den Aussagen zuletzt. Aber man muss halt schon so ein bisschen auch gerade bei externen Talenten vielleicht so ein bisschen dann schon darauf, also man hat das vor der Saison zum Beispiel gesehen, war sehr, sehr lange Hickhack, ob Ogbus bleibt, ob Mansambi bleibt, ob Berker Yilmaz ist Freiburger Junge, aber auch ob der bleibt so. Die ganzen Talente, da war alle, zumindest laut Medienberichten, wären die eigentlich gerne woanders hingegangen. Mhm. Also das ist halt, man kommt schon in die Situation, dass man wirklich gerade da ist, dass du theoretisch Spieler hast, die da reinstoßen könnten, aber zum einen müssen sie dafür die Chancen bekommen, um sich auch in die Rollen zu entwickeln. Also Noah Weishaupt zum Beispiel, den er jetzt verliehen hat, damit er Spielzeit bekommt, der wird ja Grifo nie ablösen oder nie überholen, wenn er nicht die Chance hat, selbst an sich zu arbeiten und auch mal das Vertrauen zu bekommen für längere Zeit.
Was aber ja jetzt mit der Leihe eigentlich dann perfekt gelöst ist.
Was jetzt gut gelöst
wieder
wurde.
Wieder mal eine Entscheidung, die man eigentlich nicht kritisieren kann.
Aber es fühlt sich halt, ja, es ist, wie gesagt, es ist eine gute Entscheidung, aber es fühlt sich halt irgendwie komisch an, wenn du dir anschaust, dass Grifo in der Hinrunde auch sehr gute Auftritte hatte, aber auch schwache Auftritte hatte und in der Zeit Weishaupt gar keine Schnitte gesehen hat. Und dann geht er zu einem anderen Verein und da ist er Stammspieler und spielt richtig gut. Da fragt man sich dann halt auch, okay, ist es vielleicht, es fühlt sich einfach nicht gut an.
Ja, und ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen unbefriedigend, dann am Ende einer Sendung auf dieser Gefühlsebene zu landen. Aber mein Eindruck ist, und ich verfolge ja den SC aus bekannten Gründen auch relativ eng. Mein Eindruck ist, dass einfach die Gefühlsebene gerade die ist, von der alle Unsicherheit kommt beim SC und dass es auch weiter zurückreicht als jetzt eben quasi nur auf diese Saison, weil sich beim SC 3 grundlegende Dinge verändert haben. Das erste ist das Stadion. Ich war immer noch nicht im neuen Stadion, das hat ganz allein private Gründe, aber ich meine immer noch ein gewisses Fremden damit festzustellen und ehrlich gesagt, ich erlebe ja, was es bei mir auslöst, wenn ich die Frauen im Dreisamstadion spielen sehe und dann sehe ich einfach, okay, also bei mir ist da immer noch eine emotionale Bindung vorhanden, die fehlt beim Neuen logischerweise noch. Das zweite ist der Erfolg, dass man eben so regelmäßig im Europapokal gelandet ist, dass es eben eigentlich ein schlechter Witz ist, dass es immer hieß, ja, wir gucken nur nach unten. Das ist ja auch ungewohnt und das muss man verarbeiten und das erklärt dann eben auch, dass man Angst hat, sich zu verheben, dass man eben eher den HSV vor Augen hat als zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Also man könnte es ja quasi auch aus derselben Lage genau anders argumentieren. Und das dritte ist, und das ist das Offensichtlichste, du hast mit Christian Streich das Gesicht des Vereins verloren und auch wenn man immer auch an Christian Streich Kritik üben konnte, war er kommunikativ jemand, hinter dem sich eigentlich alle vereinigen konnten und dann vielleicht ist dann manches der unguten Gefühle dann vielleicht auch so ein bisschen, naja, die verschiedenen Stufen der Trauer nach einer Trennung, die man gerade verarbeitet.
Man muss aber an der Stelle auch sagen, dass Julian Schuster trotzdem die Lücke sehr gut füllt. Also vor allem, also ich glaube zum Beispiel, was man jetzt auch wieder gesehen hat nach diesem, also eigentlich nach jedem Spiel, aber jetzt nochmal ganz bedeutend nach dem Spiel, man hat sich so einen Kampf 2-1 gehabt und Julian Schuster kommt danach nochmal zur Kurve. Es gibt Gesänge von der Kurve für ihn. So, also gerade die aktiven Szenen sind wirklich, stehen massiv hinter ihm. Mhm. Er hat das Vertrauen der Führung und es läuft ja auch insgesamt gut. Also es ist halt wirklich, also es läuft ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, läuft
es
einfach gut.
Man kann ja nicht mal was kritisieren, aber es fühlt sich einfach so doof an.
Es ist halt wirklich, wirklich schwer, weil, also ich glaube halt wirklich, dass viele dieser ganzen Themen, die wir heute abgearbeitet haben, es sind Probleme, aber keine Dinge, die, oder es sind Probleme, die halt bevorstehen. Mhm. Und wo man aktuell so ein bisschen das Gefühl hat, man wird nicht mitgenommen, man vielleicht verpasst Freiburg das. Und ich glaube, vor allem in der Kommunikation und in der Sicherheit, die man gegeben hat, war man in der Zeit die letzten Jahre einfach stabiler. Nach außen hin, nach innen wissen wir es nicht, aber vor allem nach außen hin hat das sehr viel besser funktioniert. und dadurch mehr Sicherheit einfach gegeben. Aber jetzt, also Julian Schuster, an dem besteht eigentlich wenig Zweifel. Also es läuft sportlich gut, er versteht sich, soweit man das hört, also man hört von den Spielern nur Lob über ihn, die Vereinsführung ist voller Lob über ihn, er ist beliebt in der Fanszene über alles andere hinaus. Also ich habe sehr viele Christian Streich Fanchöre in meinem Leben schon gehört, aber Julian Schuster ist nicht weit dahinter so. Also vor allem in der Frequenz vielleicht sogar deutlich höher, weil er nochmal einen ganz anderen Status hat im Verein durch die Kapitän- und Spielerzeit davor. Also es ist wirklich, es ist in Freiburg halt einfach viel Gefühl. Es ist halt wirklich so. Das Problem ist, also ich habe ja das Thema vorher schon aufgemacht, dass die Bundesliga halt momentan einfach so auch ein schwieriges Pflaster bietet, um Vereine zu bewerten. Also auch Gladbach zum Beispiel ist ja so eine Situation, wo die Entwicklung nicht so richtig positiv ist, aber es läuft gerade gut. Also die Entwicklung ist so ein bisschen, man hat gute Momente, aber nicht so richtig positiv, aber es läuft gerade in der Tabelle einfach gut. Und ich glaube, das ist in dieser Saison einfach bei vielen Vereinen ein Thema. Also.
Ja, aber ehrlicherweise haben wir das die ganzen letzten Jahre auch schon gehabt. Union, die in die Champions League kommen, ständig, also früher.
Aber in den letzten Jahren war es immer nur so ein oder zwei Vereine pro Saison. Diese Saison hast du so die halbe Liga, die in dem Status ist.
Okay, das stimmt, weil es halt quasi Dortmund und Wolfsburg ist und Stuttgart, also da eben drei rausgerückt sind, aus unterschiedlichsten Gründen und so weiter und so fort. Aber diese Diskussion hattest du eigentlich schon immer. Also früher hieß es, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da sein. Das hat von Schalke bis hin zu Dortmund haben das alle mal gesagt. Aber eigentlich müssten genau die Freiburgs dieser Welt sagen, wenn einer von denen, der eigentlich vor uns landen muss, es wieder versemmelt, dann müssen wir da sein. Eigentlich gibt es quasi 5, 6 Vereine, die das Diktum aufmachen müssten halt und dabei halt auf Wolfsburg gucken und auf Dortmund gucken und auf andere, die jetzt gerade nicht da oben sind.
Die Frage ist halt, möchtest du dich wirklich... Und das ist halt meine Frage so. Möchtest du dich wirklich so sehr darauf verlassen, dass immer alle anderen was falsch machen? Oder willst du einfach versuchen, selbst so viel richtig zu machen wie möglich?
Ja, okay.
Also ich habe vorher extra sehr die Formulierung gut gewählt, Freiburg macht wenig falsch, weil ich glaube, man könnte vielleicht auch andere Sachen richtiger machen. Mhm. Also man ist sehr in Freiburg, das ist wiederum, ich habe vorher gesagt, man ist so ein bisschen von der eigenen Vereinsphilosophie abgewichen, was in dem Punkt nicht stimmt. Risikovermeidung war schon immer Freiburgs Erfolgsstrategie.
Aber wirklich.
Also da ist man wirklich sehr stark dabei geblieben, wirklich das Risiko einfach zu vermeiden und einfach konstant halt zu sagen, okay, wir gehen unseren Weg. Wobei das jetzt für den Kader wiederum auch nicht stimmt, weil man da jetzt so ein bisschen ins Risiko gegangen ist, dass man diesen riesigen Umbruch jetzt irgendwie bevorstehen hat. Aber es ist halt, ich weiß gerade.
Nee, ich verstehe schon. Ich glaube, das ist quasi der valide Punkt hinter den Gefühlen. Also es gibt ganz viele valide Punkte, aber quasi die Sorge, die gerechtfertigt ist, weil man es bei anderen Vereinen schon gesehen hat. Und damit meine ich jetzt aber gar nicht so Extrembeispiele wie den HSV. Es ist eben im Fußball schon oft so gewesen, dass du die großen Fehler, unter denen du jahrelang leidest, eher im Erfolgsfall machst als im Misserfolgsfall. Und das könnte natürlich jetzt so eine Saison sein. Und das ist am Anfang ist das ganz, ganz selten schon zu benennen, sondern nur zu erspüren. Und deswegen ist es auch schwer, darüber zu berichten. Aber wenn du zum Beispiel in der letzten Saison siehst, Jannik Keitel wechselt vom SC zum VfB, dann ist es ein Schlag in die Magengrube für SC-Fans. Weil das sollte es eigentlich nicht geben. Das sollte es nur geben, wenn es dafür 20 Mille gibt. weil dann hat irgendwas geklappt, was in der Vergangenheit immer geklappt hat. Und dann ist es in dieser Saison nicht das große Problem, aber vielleicht eben dann doch, wenn eben dann in der nächsten Saison ein Ogbus wechselt oder ein Mansambi wechselt oder ein Cedilla wechselt. Und das ist, also ich will das jetzt eben auch nicht kleinreden, ich verstehe schon diese Sorge und die ist, glaube ich, schon valide. Aber sie ist halt schwer konkret zu benennen. Und du kannst auch ganz schwer damit irgendwie an Verantwortliche herantreten und könntest sagen, warum habt ihr ABC nicht gemacht? Weil sie immer sagen, ja, weil wir DEF gemacht haben und man sagen muss, ja, okay, ergibt leider auch Sinn. Schauen wir mal, wie es wird. Was wird?
Also das Ding ist halt, du bist gerade in so einer unklaren Bubble, wo tendenziell mehr Vereine negativ als positiv rausgekommen sind.
Ja, okay.
Und am Ende bist du vielleicht eine der positiven Vereine. Du hast jetzt gerade Frankfurt als Beispiel genannt, bin ich natürlich auch nah dran. Frankfurt ist auch in krass, also Frankfurt ist ganz anders als Freiburg in ein krasses Risiko gegangen, sehr viel zu investieren und war dann auch in so einer Bubble so 2-3 Jahre, wo es wirklich unklar war, wohin schwingt es jetzt aus? Scheiterst du damit und rast voll rasant hinab und dann wäre wirklich auch so ein HSV, so eine HSV-Situation möglich gewesen? Oder bist du erfolgreich und schaffst den Bruch, den Sprung nach oben? Und Frankfurt hat es dann in dem Fall nach oben rausgeschafft, aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, dass dann tendenziell die Vereine eher schlechter da rauskommen oder ob man die Beispiele nur präsenter im Kopf hat, aber es ist halt.
Na, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es so ist, dass du eher schlechter dabei rauskommst, weil was in der Regel passiert ist, dass dir dann deine besten Spieler, die Säulen des Erfolgs waren, weggekauft werden und dann investierst du viel und das ist ja das Risiko, was du bei Eintracht Frankfurt angesprochen hast. Man muss aber halt so ehrlich sein, wir müssen es jetzt nicht auch noch zu einem SGE-Schwerpunkt machen. Aber der Grund, warum das jetzt bei Frankfurt über so viele Jahre funktioniert, hat neben teilweise quasi Einzelglück, dass du irgendwie in der Saison, in der du es in der Liga richtig verkackst, halt dann den Europapokal holst, hat es aber vor allem damit zu tun, mit dem Kontext. Also das, was wir vorhin besprochen haben, dass es jetzt zum wiederholten Mal so ist, dass irgendwelche Teams, die zwischen 1 und 6 landen müssen, es nicht gebacken kriegen. Und dieser Kontext ist, wenn auch mit wechselnden Vereinen und in der Saison besonders intensiv, du hast es ja rausgearbeitet, ist im Grunde die letzten Jahre schon so gewesen. Und deswegen hat halt Eintracht Frankfurt ist ein großes Risiko gegangen, ohne zu wissen, dass man das auch im perfekten Moment tut, weil du dann nämlich immer, wenn du Leader of the Pack bist, irgendwo zwischen 4 und 6 landest und dann damit schon einen gewissen Erfolg hast und auch eine Menge an Spielen hast, die dann auch den Kader, die Kadergröße und so weiter rechtfertigt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich etwas, das kannst du nicht planen. Du kannst da Mutmaßungen über die Liga anstellen, aber eigentlich muss ja Wolfsburg unter den ersten 6 landen. Ansonsten haben sie es wie immer versemmelt. Und jetzt ist halt die Frage, willst du jetzt als Freiburg-Fan einfach davon ausgehen, dass die es weiter immer versemmeln?
Es ist halt, ich glaube, das Ding ist, du hast sehr lange immer das Vertrauen gehabt, dass es funktioniert. Mhm. Aber jetzt halt die letzten Jahre ist es halt so ein bisschen schwierig geworden. Unter anderem auch, weil man hat halt diese Themen gehabt und die kommen wieder auf sowas wie diesen Stürmer, diesen Halbstürmer, den man seit Jahren sucht. Man hat sehr offensiv kommuniziert und man ist so ein bisschen davon weggegangen zu sagen, wir sind der kleine Verein, sondern wir wollen auch nach oben. Wir wollen hier einen Spieler holen, der jetzt mal den Unterschied macht, einen Rekordtransfer. Und das ist auch über die Medien zu dem Zeitpunkt sehr krass abgegangen, aber man hat schon auch als SC Freiburg sehr viel in die Richtung getan, um es so ein bisschen anzufachen. Und ist damit halt gescheitert. Und das ist halt auch wieder so ein Frustthema. Dass du halt diesen Stürmer seit Jahren, also wirklich seit Sommer 2022 oder 2023 wird darüber geredet, dass du diesen torgefährlichen Stürmer haben willst. Und du hast diese Gregoritsch-Halbserie gehabt, wo du es hattest. Und seitdem fehlt er quasi. Also seit Nils Petersen, oder sagen wir, seit Nils Petersen nicht mehr Stammspieler ist, bist du auf der Suche nach diesem Spieler. Mhm. Und du hast für eine Halbserie, seitdem hast du es geschafft. Und das sorgt für viel Frust. Zum Beispiel. Und du sagst, du möchtest Jugendspieler integrieren, aber es funktioniert diese Saison nicht. Und wenn du halt viel von solcher Kommunikation hast, dann ist so ein bisschen dieses Gottvertrauen in die machen das schon, ist so ein bisschen geschwunden, glaube ich, auf Freiburger Seite. Wobei da natürlich auch die Frage ist, inwiefern ist das dann auch nur so, die zu meckern haben, sind sehr laut. Und die das Vertrauen einfach weiter haben, sind vielleicht die eher leise sind. Kann natürlich auch immer sein, dass man das vielleicht einfach ein bisschen aktiver wahrnimmt, dann, wenn Leute da negativ zufrieden sind, unzufrieden sind.
Also das definitiv auch, aber wer mal sich länger in Freiburg bewegt hat, der weiß, also gemeckert wird er schon auch ganz gerne und recht viel. Also deswegen, das ist jetzt, bei vielen Vereinen ist es ein Internetphänomen, dass man quasi die Vereine nur digital wahrnimmt und da eben die Meckerer lauter sind, aber zumindest in meiner Freiburger Zeit wurde da auch einfach sehr gerne gemeckert. Muss ich einfach mal so sagen.
Ja, also ich glaube, am Ende kann man einfach sagen, Freiburg macht einfach momentan sehr viel so seinen Job, sowohl sportlich halt, also man tut halt so sein Ding und nutzt die Fehler der Gegner aus und nutzt die Fehler der anderen aus, wenn sie schlecht in der Tabelle sind und nutzt die anderen so. Aber so die eigene progressive Entwicklung, da fehlt so ein bisschen das Gefühl, dass es vorangeht.
Und das hast du ja wirklich, also diesen Satz fand ich wirklich schön, die Angst, also Freiburg tendiert vielleicht gerade dazu, aus der Angst davor, etwas falsch zu machen, nicht das Richtige richtig zu machen. Das, ja. Ungefähr so hast du es gesagt. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Nick, das war erstaunlich tiefenpsychologisch, wie wir uns hier unterhalten haben über den SC. Aber ich hoffe, erkenntnisreich für die Hörerinnen und Hörer. Sie werden es uns ja sagen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und es hat natürlich eine gewisse Ironie, dass wir ausgerechnet nach diesem Mansambi-Tor gegen Gladbach darüber sprechen, dass die Jungen zu wenig Chancen bekommen und es nicht schaffen. Aber es ist ja richtig, dass wir uns vom aktuellen Kontext da gelöst haben. Also danke dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Auf rasenfunk.de kriegt ihr alle Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt, geht via Direktüberweisung, dann kommen 100% eures Betrags bei uns angeht über PayPal, Kreditkarte, Google Pay und so weiter auch. Dann allerdings wird ein bisschen was abgezogen. Dann kommen meistens so um die 85% des Betrags bei euch an, außer ihr übernehmt die Mehrkosten. Rasenfunk.de, da findet ihr alle Infos. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Jonas Schrutz, Hessenblitz, Florinho, Remus BK und bei Lukas. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sie haben sich registriert als Supporterinnen und Supporter. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie das geht. Und dann gebt uns doch gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und abonniert doch sehr gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks. Wir sprechen auch über die Bundesliga der Frauen, über die Nationalteams, egal ob Männer oder Frauen, in der Ligatur über den Zweitliga-Fußball und den europäischen Topfußball bei den Männern und im Tribünengespräch über zeitlose Themen. Und da wird auch sehr bald was erscheinen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Ha ha ha!